fundamental.
Oh, my goodness! Hit that one from the parking lot!
Hallo und willkommen zurück bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder am Start. Das bin einmal ich hier aus NRW, Lino am Start und vor allen Dingen auch natürlich Len. Was geht bei dir unten im Schwabenland?
Baden-Württemberg, Junge, Beste. Grüß dich. Heute mal nicht an einem Samstag.
Yes. Ich würde sagen, expect the unexpected bei uns.
Sozusagen.
Man kann sich jetzt noch nicht komplett auf einen Tag einfuchsen, aber muss ja auch nicht. Wir haben es nie wirklich so herausposaunt, nee. Deswegen passt es ja auch. Ihr müsst dann immer ein bisschen auf der Hut sein, wann die Folgen droppen, aber wird ja auch immer ganz gut angekündigt auf Social Media, deswegen. Und wenn ihr irgendwie Benachrichtigungen anhabt oder sowas in eurem Podcatcher, dann werdet ihr es auch immer mitkriegen. Aber genau, jetzt haben wir uns an einem Freitagnachmittag zusammengefunden, um ein bisschen was zu besprechen. Wir haben uns gedacht, in den letzten ein, zwei Wochen, ja, ein bisschen was passiert. Ich würde fast sagen, die größte Storyline, der größte rote Faden sind vielleicht Verletzungen gewesen, traurigerweise. Und darüber möchte man jetzt vielleicht nicht eine ganze Folge sprechen. Deswegen haben wir uns was ausgedacht, oder?
So ist es.
Yes, und zwar sind wir da auf Inspiration gestoßen und haben gesagt, ja, wir sprechen so oft über Starspieler, die wichtigsten Spieler sozusagen der besten Teams. Aber es gibt ja auch ein paar Spieler, die vielleicht noch ein bisschen weiter unten anzusiedeln sind, aber vielleicht gar nicht unbedingt weniger wichtig sind für die jeweiligen Teams.
Ja.
Das heißt, wir haben ein bisschen geschaut auf Spieler, die unterm Radar so ein bisschen sind, was vielleicht die mediale Aufmerksamkeit angeht, aber eben extrem wichtig sind und haben da jetzt gesagt, okay, wir sammeln unabhängig voneinander einfach einige Namen von, wir haben uns jetzt geeinigt auf zumindest gute Teams, was ja auch schon wieder so ein bisschen Frage
ist
der Definition
ist. Auch schon
genau, aber darauf haben wir uns jetzt eigentlich erstmal geeinigt. Und
aber
dann können wir eigentlich flipfloppen hin und her gehen,
ja,
oder? Hast du noch
aber
was?
Ich bin deinem Vorschlag gefolgt und habe tatsächlich ein paar, die ich genommen hätte, gecuttet, weil du gesagt hast, lass gute Teams nehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Und so habe ich es dann auch gemacht, weil sonst hätte ich ein paar andere Namen noch genannt. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz lustig, weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass oft Spieler, die wirklich eine gute und wichtige Rolle übernehmen in ihren Teams, aus diversen Gründen halt nicht dieses Spotlight bekommen.
Ja.
A, weil das Team halt vielleicht schon star-studded ist oder weil halt einfach andere Stars im Spotlight stehen, was ja auch vielleicht okay ist, aber das sind dann sowas wie die heimlichen MVPs oder wie auch immer man es nennen mag, dieser Teams, die halt wirklich schon extrem viel schultern und auch wichtige Aufgaben übernehmen und ohne die Mannschaft nicht so weit vorne stehen würde oder so gut dastehen würde wie ohne sie. Und dann gepaart natürlich mit sagen wir mal so, jetzt fronte ich dich hier vor laufender Kamera, mit deiner Abneigung über Warriors oder Lakers sprechen zu wollen, jede Woche, was ja auch nachvollziehbar ist, auch wenn es natürlich ein spannendes Thema ist, aber
ja.
Es ändert ja nicht so viel von Woche zu Woche, muss man auch fairerweise sagen. Dann könnt ihr ESPN gucken, dann seid ihr da jede Woche auf dem neuesten Stand.
Bei
uns gibt es dann nur ab und zu. Vielleicht hat ja einer trotzdem jemanden reingesneakt von diesen Teams. Mal schauen. Das ist sehr lustig.
Muss ich schon mal sagen. Aber was ich
halt. Nee, ich auch nicht.
Ah, okay. Dann war ich vielleicht der Übeltäter, weil ich habe jetzt einen Cut-Off-Punkt relativ generisch gemacht von.
Ja, gut.
Okay, es sollten zumindest Teams sein, die jetzt hier, Stand jetzt, 5 Spiele, also ein paar Spiele über 500 sind. Ein paar über einer guten Bilanz habe ich jetzt mal gemacht. Und dann habe ich halt zum Beispiel, bin ich im Osten noch bis runter auf Platz Nummer 8. In den Miami Heat gegangen und im Westen dann bis auf 9 mit den LA Lakers tatsächlich.
Finde ich okay, muss ich ehrlich zugeben. Das war ungefähr auch so mein Cut-Off-Point. Ich hätte unglaublich gerne jetzt 20 Minuten mit dir über Jalen Johnson gesprochen, weil ich glaube, dass das ein Star wird und dass er noch underappreciated ist. Aber die Hawks haben es nicht verdient, weder in die Play-Ins zu kommen, noch dass wir heute über sie sprechen.
Finde ich gut. Während jetzt ein Team wie die Chicago Bulls zum Beispiel tatsächlich in letzter Zeit einige Siege geholt. Ich glaube, in den letzten 1,5 Monaten oder sowas habe ich nachgeschaut, da waren sie jetzt irgendwie sowas wie 9-9 oder so. Also sind relativ mittelmäßig. sind mittelmäßig, aber zumindest sind sie jetzt nicht mit den Hawks wahrscheinlich zusammenzunennen, weil sie zumindest 3 Siege mehr jetzt Stand jetzt haben und eine Niederlage weniger. Also da sind sie vielleicht noch ein bisschen weiter oben anzusiedeln. Aber bei ihnen habe ich jetzt auch gesagt, okay, ist jetzt kein Team, was jetzt noch in die Playoffs hinein mega relevant sein wird. Ja. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht mit reingenommen. Machen wir vielleicht in einer anderen Folge, dass wir darüber nochmal sprechen. Stimmt. Oder dann vielleicht eher so Budding Stars oder sowas von solchen Teams.
Können wir eigentlich echt mal machen. Mir ist nur aufgefallen, weil wir, wenn wir jetzt noch ganz kurz gerade so diese Cut-Off-Points und was auch immer alles über das zu reden und du so auf die Tabelle blickst, klar, das Ost-West-Gefüge ist nicht unbedingt paritätsmäßig, wie es die NBA sich wünschen würde. Mhm. Aber da ist mir eingefallen, ich bin gerade so in der Vorbereitung gewesen, auch für Russell Westbrook, eine Episode bei Hall of Game. Und da ist mir die Saison 2009, 2010 besonders im Auge geblieben. Die zweite Saison von Westbrook. Da nämlich waren die Oklahoma City Thunder Achter der Western Conference am Ende der Saison mit einem Rekord von 50-32. Einfach so Achter.
Stimmt, legendär gut war, glaube ich, da die Western Conference.
Das war geisteskrank, musst du dir vorstellen.
War das das Jahr auch, wo irgendwie du mit 48 Siegen oder sowas warst?
Ja,
du,
glaub ich, nicht mehr bist du raus.
Zwar hat irgendwie die Phoenix Suns oder sowas getroffen, meine ich mich zu erinnern. Auf jeden Fall in einem dieser Jahre waren sie da betroffen.
Das war einfach, also da war es noch viel wilder, als es heutzutage ist.
Und dann hattest du immer irgendwelche Ost-Teams am Ende des Ost-Playoff-Pictures, die dann 38 Siege hatten oder sowas. Und die West-Teams müssen sich
ganz,
wirklich
ganz krass gewesen
vorgekommen sein. Ne?
Vor allem, weil es auch so knapp war. Ne? Ich hab die hier, wenn du magst. Also Lakers waren auf Platz 1 mit 57 Siegen, dann die Mavs 55, Suns 54, Nuggets 53, Jazz 53, Blazers 50, Spurs 50, Thunder 50.
Mhm.
Schon wild, ne? Und
das erste Team, was draußen war, war dann mit wie viel Siegen?
Da war dann schon Fall of Point mit 42-40, die Rockets.
Verstehe.
Wohingegen 42-40 natürlich im Osten locker gereicht hätte, um in die Playoffs zu kommen.
Ja, deswegen habe ich ja halt auch einen Cut-Off-Punkt bei den Siegen gewählt und nicht bei Platzierungen in der Conference.
Ja, sagen, ne? Aber also, nee, das ist halt nur 8, Kopf beziehungsweise 9. Wie krass das ist, dass du mit 50-32, das hätte ja letztes Jahr, glaube ich, für Platz 3 gereicht, einfach Achter bist. Schon wild. Stimmt.
Oder die Miami Heat von vor ein, zwei Jahren, wo sie an Nummer 1 fahren im Osten mit 51 Siegen.
Ja.
Das ist auch krass, eben. Ne?
Im Vergleich dazu. Gar nicht so lange her.
Nee, genau. Damals also hattest du nicht ganz so die Parität. Ja, vielleicht. Muss man vielleicht in die Richtung gehen. Aber ja, jetzt würde ich sagen, haben wir doch schon ganz gut eingegrenzt, auf welche Spieler wir uns dann so fokussieren würden. Und jetzt können wir so ein bisschen draftmäßig, hätte ich jetzt gedacht, vorgehen.
Das ja, jeder darf, finde ich eine gute Idee, jeder darf sich einen draften. Ja, du darfst auch gerne anfangen heute.
Ja, genau. Ich dachte mir auch. Ich nehme mal einen vom Board, wo wir kurz off Recording sozusagen schon kurz drüber gesprochen haben. Weil wir haben ja uns so ein bisschen darauf geeinigt, sollte jetzt zumindest kein All-Star, beziehungsweise auch nicht unbedingt ein All-Star-Kandidat diese Saison gewesen sein. Und da bin ich sozusagen die Definition ein bisschen am Stretchen, aber gib mir Derek White noch von den Boston Celtics. Da kannst du es dir vielleicht denken. Und das muss ich vielleicht ganz kurz erklären.
Schwierig.
Weil
All-Star-Kandidat war er ja fast.
Genau, ja, er war schon nominell ein All-Star-Kandidat. Ich glaube, selbst bei TNT zum Beispiel meinten einige, dass sie ihn damit drin haben. Aber ich habe jetzt den Case für einen All-Star zumindest nicht komplett abgekauft, muss ich sagen. Auch einfach wegen der fehlenden Punkte pro Spiel. 15 sind es jetzt im Schnitt zum Beispiel. Ich habe auch letztens ein bisschen seine Game-by-Game-Stats mir angeschaut. Und da sind schon viele Spiele dabei, wo er halt auch mal 7 Punkte oder sowas macht. Und das schreit für mich halt, bei aller Liebe für den Spieler. Und darauf werden wir ja noch kommen. Jetzt nicht unbedingt nach All-Star. Dementsprechend habe ich ihn jetzt dann noch in eine Sub-All-Star-Kategorie sozusagen für mich jetzt hier reingenommen. Aber er ist halt trotzdem der Prototyp wertvoller Rollenspieler. Und extrem wichtiger Spieler für einen Meisterschaftskandidaten. Deswegen dachte ich, komm, sneak ich ihn wohlwollend ein bisschen rein.
Finde ich okay, muss ich ehrlich sagen. Weil auch wenn man drüber gesprochen hat und es ja so ein bisschen so ein Medien- oder Coaches-Liebling ist, ich glaube nicht wirklich, dass er eine relevante All-Star-Rolle oder einen Case gehabt hat. Da gehe ich mit. Von daher, I'll allow it. Ich erlaube den Take.
Finde ich gut. Ja, klar. Auch was so die Minuten zum Beispiel angeht, da habe ich auch geschaut, okay, dass du zumindest jetzt keine 35 Minuten oder sowas gehst. Ich meine, da ist er schon knapp an der Grenze mit 32 Minuten und auch allen 62 Spielen, die er gestartet hat. Aber ansonsten ist er halt schon auch offensiv so ein Connector. Also der schon Plays machen kann und auch Catch-and-Shoot-mäßig den Dreier zum Beispiel super trifft. Auch eine Defense gut attackieren kann, zum Korb kommen kann. Da mit Push-Shots und sowas in Korbnähe punktet beispielsweise. Und auch ansonsten, wieso sage ich Connector? Weil er halt das Spiel einfach gut am Laufen lässt. Ne? Er will jetzt nicht den Ball die ganze Zeit in der Hand haben. Obwohl er nominell wahrscheinlich der Point Guard ist, der Celtics. Aber klar, andere Spieler wie die Jays haben den Ball auch im Halfcourt mehr in den Händen. Und er macht das halt offensiv gut. Aber vor allen Dingen muss man auch die Defensive nennen. Insofern ist er ein extrem guter Two-Way-Spieler und Two-Way-Guard. Weil er halt so ein ekliger On-Ball-Verteidiger ist zum Beispiel. Ne, das erlaubt natürlich auch so die defensive Strategie des Celtics, dass er halt um Blöcke herumkommt und so weiter und gegnerische, ja, vor allen Dingen Einser-Zweier sehr gut unter Druck setzt. Deswegen, ja, Roleplayer All-Star kann man auf jeden Fall bei ihm
absolut wahrscheinlich so der Kopf, der sogar, oder der Fädelsführer, der Anführer dieser Roleplayer All-Stars, ja, weil er eben so nah dran ist. Allerdings muss ich ja kurz sagen, für einen kurzen Zeitpunkt diesen Sommer war er der nominelle Point Guard der Boston Celtics. Ja. Vor Drew Holiday Trade hieß es ja, dass er die Eins sein wird in der Saison, bevor sie sich dafür entschieden haben, Drew Holiday an Bord zu holen. Den man hier eigentlich auch hätte fast erwähnen können. Nur, dass er halt schon mal All-Star war. Wirklich. Aber für diese Saison hätte man theoretisch auch sagen können, der gehört dazu auch rein. Und im Endeffekt dann kannst du auch, wenn vielleicht noch mal zu einem anderen Extent, aber auch Kristaps Porzingis nennen. So gut sind sie halt einfach, diese Celtics. Muss man halt ehrlicherweise sagen. Ne? Es ist leider schon echt krass, wie gut sie sind. Und er spielt schon eine extrem coole Rolle, die wirklich, also mir macht Spaß, ihm zuzugucken. Deshalb habe ich auch gesagt, er hat einen All-Star-Case. So ehrlich bin ich, ja. Aber das war vielleicht auch eigenes Wohlwollen.
Und ja, gerade so diese, ja, dann auch die Möglichkeit, ne, noch jemanden nachzunominieren, bei uns zumindest. Und da ich überlege, ob du dafür gegangen bist. Ich auf jeden Fall eben nicht. Scotty Barnes ist ja dann der Ersatz geworden. Aber ich weiß nicht, dass
gegangen ist. Vielleicht, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber
ich glaube, ich bin für Siakam damals noch gegangen, soweit ich mich erinnere. Müssen wir mal nachschauen.
Mag sein. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber gerade so, dass es halt so ein Two-Way-Player geworden ist, macht mir richtig Spaß. Und auch wie er spielt, und ich finde, das ist so, es ist natürlich eine richtig gute Symbiose im Backcourt zusammen mit Drew Holiday, der vielleicht nicht mehr ganz so dieser brutalste On-Ball-Verteidiger ist, der er war in seiner Prime, aber halt die beiden zusammen als Tandem sind halt einfach wahrscheinlich der beste defensive Backcourt, den wir noch haben in der NBA. Ja. Ich meine, die Celtics stehen nicht umsonst da, wie sie da stehen. Das ist so richtig cool, wie sie gegenseitig sich halt auch so unterstützen. Und manchmal habe ich so bei Derrick White, auch wenn es sich komisch anhört, das mag sich jetzt wirklich komisch anhören, aber vielleicht verstehst du, wie ich es meine, so Prime-Junger oder eine Prime-D-Wade-defensive Flashbacks.
Ach so, du meinst, was die Steals und Blocks angeht.
Ja, aber wahrscheinlich die genau, Blocks, gerade so auch die Blocks und die Art und Weise, wie er zu denen kommt. So, ne? Ja. Und das finde ich irgendwie ganz geil, weil das sieht man halt nicht so häufig. Und Wade war, glaube ich, schon so der beste Blocking Guard aller Zeiten, kann man vielleicht sogar sagen. Und ich meine, es ist sicherlich nicht so schlecht, mit ihm dann dahingehend verglichen zu werden. Grundsätzliche Defense würde ich natürlich Derrick White ein bisschen bevorzugen momentan. Aber er hat natürlich auch offensiv ein anderes Aufgabenfeld, um sich defensiv eben mehr konzentrieren zu können. Muss man fairerweise für Wade auch sagen. Weil ich würde es ihm jetzt nicht absprechen, dass er nicht auch so hätte verteidigen können. Aber wenn du vorne für 30 gehen musst, dann ist halt hinten oft nicht mehr unbedingt möglich, so intensiv zu verteidigen, dass du halt dann quasi als Lockdown-Defender oder wie auch immer gelten kannst.
Ist schon krass, was er da auch für eine Rolle einnimmt. Ne? Also 1,3 Blocks zum Beispiel.
Ja.
Und wirklich regelmäßig halt auch echt krasse Plays zu machen. Der Block letztens, ich weiß nicht mehr, gegen wen es genau war. War es gegen Donovan Mitchell? Ich bin mir nicht sicher. Aber wo er sozusagen fast so einen Backhand-Block rausgehauen hat, wo er den Ball überhaupt noch, weiß man gar nicht wie, wirklich nochmal lokalisiert hat. Also es war ein absolutes Highlight eines Blocks. Vielleicht nicht genauso lautschreiend wie der von Anthony Edwards. Ein bisschen davor vielleicht oder sowas, aber trotzdem mega beeindruckend, finde ich.
Ich würde trotzdem so ein kleines Asterisk an das Take nehmen, sowohl bei ihm als auch bei Drew, weil ich glaube halt, dass bei den meisten anderen Teams, die eben nicht unterm Radar Stars wären, sondern vielleicht sogar eher echte Stars.
Ja, das könnte gut sein.
Weil das Team halt einfach so gut ist. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt gerade bei deinen Grünen bleiben, bei in den 80ern, als sie ihre Big Three hatten mit Bird, mit McHale und mit Parrish, da ist dann noch jemand wie Dennis Johnson so ein bisschen unterm Radar. Und bei jedem anderen Team wäre halt ein Star gewesen, so in die Richtung gehen. Ne? Oder können wir auch die Warriors nehmen. Da ist halt dann jemand wie Iguodala unterm Radar geflogen lange Zeit, der woanders wahrscheinlich ein Star gewesen wäre. Also es ist schon noch immer ein bisschen teamabhängig, ob jemand unterm Radar fliegt oder nicht, muss man auch sagen, glaube ich.
Genau.
Weil vom Potenzial her könnte er schon auch eine zweite Option sein bei einem Team, glaube ich.
Genau, ist halt jetzt schwierig sozusagen einzuschätzen. Ne? Er war ja bei echt nicht so tollen Spurs zum Beispiel.
Ja.
Beziehungsweise war schon noch bei ganz guten teilweise, aber dann zum Ende hin waren es ja keine guten Spurs mehr. Und dann, ja, hat er natürlich auch, seitdem er nach Boston gekommen ist, was man ihm ja auch hoch anrechnen sollte, nochmal eine Entwicklung brutal gemacht, würde ich sagen. Deswegen kannst du ihn jetzt nicht 1:1 damals vergleichen, aber damals oder auch jetzt, ja, ja, okay, jetzt, wenn man ihn jetzt wegschicken würde, was man jetzt irgendwie gar nicht vermuten würde, dass die Celtics das vorhaben würden, dann würde er wahrscheinlich eine größere Rolle auch als die, die er bei den Spurs dann zum Ende hatte, innehaben. Aber sozusagen, da geht es mir dann sehr ins Potenzielle sozusagen. Aber hätte sicherlich noch eine deutlich größere Rolle bei jetzt einem mittleren Team, zum Beispiel wie den Hawks oder ähnlichem. Ne?
Solche Diskussionen, die sind immer hypothetisch bis zu einem gewissen Punkt, das ist klar. Aber der Punkt, den du ansprichst, den würde ich auch gerne nochmal betonen, dass er sich das schon selber zuzuschreiben hat, warum er jetzt eben so gut ist. Weil diese Art Spieler war er nicht zu 100% bei den Spurs. Auch nicht, als er die größere Rolle hinten raus schon hatte, als die Spurs im Rebuild sich befanden. Ja. Da hat er schon noch wirklich sehr viel nochmal an seinem Game gearbeitet und hat vielleicht auch, manchmal ist es halt auch Topf sucht Deckel oder wie auch immer man mag, meinen mag, für seine Fähigkeiten und für seine Art Basketball zu spielen, halt vielleicht das perfekte Team gefunden. Ich meine, klar, das in dem Team wird, glaube ich, jeder gern spielen, aber für ihn halt macht es halt noch mehr Sinn. Und vor allem in dieser Zeit in Boston hat er halt auch eine brutale Entwicklung genommen. Er war natürlich schon von Anfang an gut, aber er war niemals so gut, wie er jetzt ist. Genau. Vielleicht defensiv schon, aber er war nicht so konstant. Sein Passing-Game war nicht das, was es jetzt ist. So, das sind schon echt Nuancen dazugekommen, die ihn halt jetzt noch besser und wichtiger werden haben lassen, als er es davor war.
Ja, genau. Hat sich auch insgesamt sowohl aus dem Zweier- als auch aus dem Dreier-Bereich nochmal deutlich gesteigert im Vergleich zu seiner Zeit bei den Spurs beispielsweise. Also cool, dass er jetzt da auch ein bisschen später in der Karriere nochmal so Sprünge macht. Who you got als nächstes?
Dann werfe ich mal meinen ersten ins Rennen, ja.
No.
Ist auch ein Spieler, von dem ich definitiv vor der Saison nicht gedacht hätte, dass ich ihn in so einer Kategorie erwähnen würde. Erst zweimal nicht, wenn man überlegt, zu welchem Team er getradet wurde. Und zwar, es handelt sich um den Stand jetzt besten Dreierschützen, prozentual gesehen, dieser Saison, Grayson Allen.
Ja, da haben wir eine Übereinstimmung. Also ich habe mir, muss ich zugeben, auch bei diesen Teams einige Spieler notiert. Insofern ist er einer von vielen. Aber er ist auf jeden Fall bei mir auch dabei, on the board.
Ja, also wirklich, es ist auch so, wie wir es gerade bei Derek White eigentlich hatten. So eine Entwicklung, wie der genommen hat. Ich meine, man kann immer noch, wir reden jetzt nur über den Spieler Grayson Allen, der gut ist und nicht über die zweifelhaften Entscheidungen, die ja auch schon mit ihm gehen. Also er ist jetzt nicht der sauberste Spieler und war schon oft auch ein A-Loch auf dem Feld. Das muss man ihm auch einfach weiterhin attestieren, bis er da weitestgehend und langere Zeit was anderes beweist.
Mhm.
Aber er ist somit eigentlich einer der konstantesten Spieler dieser Phoenix Suns, die ja von Anfang bis Ende, wenn man jetzt KD rausrechnet, Verletzungssorgen hatten. Also Booker war und ist immer wieder raus, Bradley Beal, selbiges eben und ältere Spieler wie Gordon natürlich auch. Und Allen, wie gesagt, er trifft 47% von der Dreierlinie und das halt von einem, der, es ist schon ein Volume-Shooter, er wirft über 5 pro Spiel, ne?
Ja.
Und das Ganze so dermaßen konstant, dass er eigentlich noch eine Chance hat, 50-40-90 Mitglied diese Saison zu werden. Und das ist schon immer noch ein Club, der eigentlich ganz geil ist, wenn wir ehrlich sind, und sehr elitär. Ja. Und er macht das Team definitiv besser, offensiv 100%ig. Er hat sich aber auch defensiv gesteigert und das hat ihm keiner zugetraut. Alle haben gesagt, ja, mal gucken, Grayson Allen, das ist keine wirkliche Verpflichtung, weil spätestens in den Playoffs wird er keine Minute spielen. Und das, glaube ich, statt jetzt, falls sie in die Playoffs kommen sollten, wohlgemerkt, nicht. Also, ich glaube, der hat seine Rolle sowas von zementiert und wird auch definitiv, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es geht in den Playoffs, aber ich glaube nicht, dass er da als Liability auftreten wird. Kann ich mir besten Willen nicht vorstellen. Vor allem ist es halt auch einer, wenn er gefragt ist, kann es halt auch sein, dass er dann, was weiß ich, an einem Tag für 35 geht. Und wenn dann alle wieder fit sind, kann es auch sein, dass er mit 4 Würfen zufrieden ist. Und das ist halt auch jemand, da musst du auch erstmal jemand haben, der bereit ist, so zu spielen, finde ich. Das gehört schon auch ein bisschen, ein gewisses Maß an Weitsicht zu einem Spieler zu sagen, alles klar, wenn die drei Großen am Start sind, dann nehme ich mich selber zurück. Finde ich auch von ihm eigentlich ganz gut.
Ja.
Hat schon, glaube ich, 3 oder 4 Spiele diese Saison gehabt, wo er über 10 Dreier gemacht hat. Das vor ein paar Jahren gesagt hat, ist schon wild. 12 gegen Miami oder gegen Dallas waren es 12, glaube ich, und 11 gegen Miami. Da muss man ehrlich sagen, dass das schon echt gut ist und vor allem in den letzten Wochen hat er eigentlich immer noch eine größere Rolle bekommen als zuvor. Von daher ist es für mich so ein Unsung Hero, auch wenn ich ihn persönlich nicht mag, wegen seiner Vergangenheit und seinen Antics. Aber die Suns sind offensiv halt per 100 Possessions laut Cleaning the Glass einfach 6 Punkte besser als ohne ihn. Und das hätte man nicht gedacht vor der Saison. Kannst du mir erzählen, wie du willst.
Ja, das ist schon mal eine Ansage, ne? Inklusive, ich meine, selbst bei den Milwaukee Bucks war er ja schon ein guter Shooter, ne? Aber kommt jetzt neben diesem Star-Trio, auch wenn es nicht so oft bisher auf dem Feld war, kommt es vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung.
Ja.
Und gerade bei einem Team, was ja ansonsten schon ziemlich Midrange-lastig ist, da braucht es halt schon jemanden, der dann wirklich das Feld auseinanderzieht. Und das macht er halt wirklich mit seinem elitären Shooting. Ansonsten defensiv, ja, klar, in den Playoffs, das muss man nochmal schauen. Okay, wird er dann noch mehr attackiert werden? Klar, so jemand wie LeBron, wenn die jetzt gegeneinander spielen würden, in einem Play-In oder sowas, dann wird er sich ihn schon ein bisschen rauspicken und ihn zumindest testen, ne? Ob er da irgendwie sich wirklich nachhaltig verbessert hat. Aber ja, was ich auch ganz cool finde, immer wenn ich bei Suns Spielen reinschaue, dann kann er auch mal einen Pumpfake machen und mit 2 Dribblings oder sowas zum Korb kommen und finisht da eigentlich auch ganz gut, zumindest vom Eye-Test. Also das ist tatsächlich auch so ein Ding, so, dass er jetzt nicht nur ein Three-Point-Shooter ist, sondern auch mal den Ball, wie gesagt, auf den Ball, auf den Boden setzen kann und dann finishen kann.
Schon und auch passen. Also er hat über 3 Assists auch diese Saison, kann auch den Ball rauskicken. Er ist jetzt kein elitärer Passer, aber er hat immerhin die Facette, dass man ihm den Pass nicht komplett absprechen kann.
Nee, genau. Und dann hast du halt ihn als den Spieler, der wirklich die drittmeisten Minuten sogar im gesamten Phoenix Suns Team hat, im Schnitt. Auch vor jemandem wie Bradley Beal. Okay, der ist ja auch verletzungsbedingt viel draußen gewesen und den willst du dann auch ein bisschen langsamer wieder einbauen. Aber ja, trotzdem spielt er so eine überzeugende Saison, dass er sich da in so eine Diskussion jetzt hier überhaupt reinspielt. Finde ich gut.
Sehr gut. Finde ich auch.
Ja, ansonsten hätte ich auch im Westen noch einen Spieler.
Dann grasen wir im Westen.
Yes, der noch gar nicht mal so lange wieder zurück ist, aber den ich ja insgesamt cool finde und wo ich jetzt auch vor der Saison überlegt hatte, okay, könnte der nicht vielleicht sogar in die Most Improved Diskussion rein. Ich rede von Trey Murphy III.
Den habe ich auch da stehen, tatsächlich.
Ja, ist ein cooler Spieler. Halt, hat seine Länge, aber ist ein Sniper von draußen. Dass die Dinger echt extrem fliegen und du merkst es einfach, dass er super zu den Rest der Pelicans passt. Du hast einen Zion, der immer wieder zum Korb kommen will. Du hast einen Brandon Ingram, der in der Midrange eher zu Hause ist. Und dann brauchst du auch wieder jemanden, der die Dinger halt fliegen lässt.
Ja.
Das bei seiner Größe, die auf jeden Fall mindestens 6'8". Ja, ich habe ihn jetzt hier auf 6'8" zum Beispiel.
Ja, der ist schon lang. Also das ist noch fast pessimistisch, ob der Position geschuldet. Könnte auch ein Ticken größer sein, ne?
Ja, genau. Und wir haben ja auch teilweise Slashing-Ansätze gesehen. Klar, mit der Größe wirst du teilweise auch über Rim-Niveau finishen können. Kann er aber auch besonders gut.
Ja, und Alter.
Tut halt einfach der Offensive der Pelicans richtig gut. Immer wenn er verfügbar ist, was er jetzt irgendwie nur in 2/3 der Saison bisher war. Aber immer wenn er am Start ist, dann unlockt er halt die Offensive so nochmal ein bisschen anders. Und defensiv, ja, habe ich jetzt nicht mega auf ihn geachtet oder sowas, aber hat halt die Länge, hat eben zumindest den Körper, um da jetzt keine Schwachstelle zu sein.
Ja, ich mag den Kerl wirklich sehr gerne, weil ich ihn auch persönlich lustig finde. Ich hatte die Möglichkeit, mal letztes Jahr länger mit ihm zu reden und auch ein bisschen mit ihm abzuhängen sozusagen, weil er da als junger Spieler beim All-Star-Weekend so ein bisschen auch Kameramann und als Journalist selber unterwegs war und so Fragen gestellt hat. Und dann stand ich oft so mit ihm im Pulk und man hat sich so nebenher so einfach so über casual Dinge unterhalten. Gar nicht so Journalist fragt Sportler, sondern einfach so Eye to Eye irgendwie über Quatsch gelabert. Und er ist einfach ein super lustiger Kerl und halt wirklich auch also du hast vorhin schon angesprochen, aber ich finde, er hat richtig harte Bunnies. Es macht richtig Spaß, dem seine Highlights manchmal zu gucken. Ich finde, es auch ein guter Spieler. Und es ist nicht nur jetzt, dass es halt Spaß macht, ihm zuzugucken, bei ihm ist es schon noch zielführend. Defensiv kann er auf jeden Fall noch besser werden. Die Veranlagung hat er und vielleicht auch wahrscheinlich auch den Ehrgeiz. Aber auch hier bei Cleaning the Glass sind sie per 100 Possessions auch 9,6 Punkte besser mit ihm auf dem Court als ohne ihn. Mhm. Und man hat es auch gesehen, die Pelicans sind ja gerade richtig gut. Und davor hatten sie schon noch ein paar Struggles, du hast die Verletzung von ihm angesprochen. Gerade so in letzter Zeit, wo er jetzt wieder nach seiner Verletzung wieder auch in Tritt gekommen ist, sind sie gerade eines der besten Teams in der letzten Zeit, muss man auch wirklich fairerweise sagen.
Ja.
Die Pelicans sind übrigens 23-10 mit ihm und 16-15 ohne ihn. Also, ja. Das ist schon ein X-Faktor. Das ist schon, jetzt ich, also underrated MVP-Level sozusagen. Ja. Weißt du, wie ich meine, wie wir es ja gesagt haben? Das ist schon so ein underrated
Spieler auf jeden Fall.
Weil wenn jetzt du jemanden, ich muss ehrlich zugeben, ich schaue nicht so viele Pelicans-Games. Nee.
Genau.
Weiß auch nicht warum, weil mir das Team irgendwie nicht so viel gibt, aber wenn du so auf dem Papier guckst und Leute über die Pelicans reden lässt, dann redest du wahrscheinlich zuerst über Zion, über Ingram, über McCollum, wahrscheinlich auch noch über Herb Jones und dann vielleicht über Murphy.
Ja.
Und er ist schon absolut Leistungsträger. Also, ich muss ehrlich sagen, und vor allem lässt das auch fliegen, Alter, zur Zeit, ne?
Also, das ist die Sache, ne?
Bei den das muss man wirklich gerade sagen.
Dass du jetzt nicht so viele hast, die die Dinger wirklich bereitwillig fliegen lassen. Auch was die Dreierrate oder die Dreier pro Spiel, die sie fliegen lassen, angeht, sind sie da im letzten Drittel in der Liga zum Beispiel. Auch wenn die Quote halt gut ist, wenn sie die Dinger werfen, hochprozentig treffen. Aber braucht halt jemanden, gerade weil Zion halt sowieso so viel Defense auf sich zieht, in der Zone dann meistens, weil die Leute maximal bei ihm absinken. Da brauchst du halt Leute, die ihm Platz verschaffen. Und das macht er auf jeden Fall.
Seit dem All-Star-Break hat er die 5 meisten Dreier versenkt. Also gleich krass. Viele wie Steph.
Der natürlich verletzt zwischendurch.
Ja, aber das werden wir jetzt nicht erwähnen, weil das ändert natürlich das Narrativ. Nee, 5 so viel wie Steph. Und in der ganzen, über die ganze Saison gesehen sind es halt einfach mittlerweile 38%, was überdurchschnittlich ist. Jetzt nicht Elite, aber überdurchschnittlich. Aber wenn man die Volume mit 8 im Pro-Spiel nimmt, dann ist es wiederum fast Elite, weil die Thread durch die Volume einfach kommt.
Und richtig.
Das ist schon wichtig.
Mhm, absolut. Gerade halt für dieses Team, was ansonsten spacing-technisch halt nicht gerade so sehr gesegnet ist, ne? Ein CJ ist ansonsten noch ein Shooter. Aber ansonsten.
Aber auch streaky halt, ne?
Ja, hast halt ein paar, die es jetzt nicht unbedingt sind. Und deswegen, ich glaube, so eine Lineup zum Beispiel mit jemand anderem, den ich jetzt hier zum Beispiel auch noch kurz name-droppen kann, einem Herbert Jones, der halt auch ein 3-and-D-Spieler ist, beziehungsweise ich würde es so rumpacken. Ich würde ihn D-and-3 vielleicht nennen, weil er primär über die Defensive kommt und jetzt mittlerweile auch seinen Dreier ganz gut trifft, wo man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein muss, ob sich das so bestätigen kann. Aber so eine Lineup zum Beispiel, jetzt mit Zion, mit Brandon Ingram, mit Herb Jones, mit Trey Murphy und dann CJ, wenn das halt defensiv auch klar geht, dann wäre das halt eine echt gute Lineup insgesamt, offensiv wie defensiv. Klar, Zion, defensiv, muss da auf jeden Fall was zeigen, auch in Richtung Postseason, aber so eine Lineup wäre doch schon mal ordentlich.
Ja, ey, wie gesagt, und ich meine, der Kader hat schon noch Talent, so, dann hast du ja immer noch jemanden wie
JV,
José Alvarado, der
Beispiel.
Ja dann auch sein GTA durchzieht und im Endeffekt ist er auch echt stark, also den darf man auch nicht unterschätzen, JV hast du angesprochen, aber das ist eine gute Mannschaft, ich bin echt mal gespannt, ob die ein bisschen was zeigen können in den Playoffs oder ob es halt eine erwartbare Enttäuschung wird.
Ja, beziehungsweise ich wüsste gar nicht, wenn sie jetzt auch in der ersten Runde es zumindest unter die Top 6 geschafft haben, aber dann irgendwie rausfliegen, meinetwegen gegen Denver oder sowas, da wäre es, glaube ich, keine riesen Enttäuschung, aber wäre auch irgendwie erwartbar und jetzt nicht wo man jetzt sagen würde, ah, okay, da haben sie klar overachieved oder so.
Ja, das stimmt.
Das könnte wohl sein.
Gut, dann.
Genau, habe ich noch einen zweiten reingesneakt und dann bist du wieder dran, würde ich sagen. Ja,
dann gehe ich wieder in den Osten oder beziehungsweise ich das erste Mal. Und es ist 2024, wir wissen alle, dass die Liga halt eine ist, in der Dreier extrem wichtig sind. Das heißt, ich bleibe meinem Motto treu, verstehst du?
Ja.
Und pack mir Donte DiVincenzo ins Boot.
Ah, guter Mann. Und der Mann ist komplett eskaliert letztens, als ein paar Leute ausgefallen
sind. Alter, die Streak war wild, ne? Was er die letzten 4 Wochen da gezeigt hat, war brutal. Also das war wirklich Glow-up des Teufels. Nee, wirklich. Aber selbst bereinigt über die gesamte Saison hat er die drittmeisten Dreier gemacht in der gesamten Saison. Alle Spieler.
Das ist krass.
Weißt du, wer mehr hat?
Ist Buddy Hield dabei?
Steph und Luca.
Ah.
Tatsächlich die einzigen beiden, die mehr Dreier gemacht haben als Donte DiVincenzo. Wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell drauf kommen.
Nee.
Sicherlich, du hast es schon angesprochen, spielt die Knicks Injury Adversity oder wie auch immer man es nennen mag, eine Rolle, warum er vor allem in letzter Zeit so brutal Lichter ausschießen musste sogar, weil einfach sonst keiner hätte scoren können in dem Team. Mhm. Aber es ist trotzdem auch bereinigt, einfach eine brutale Saison von ihm. Ja. Ihm fehlen gar nicht mehr viel, dann hat er den Knicks Franchise-Rekord für eine Saison gebrochen, der lustigerweise Evan Fournier gehört, also ist jetzt nicht unbedingt der aller bezeichnendste Franchise-Record. Aber, DiVincenzo hat halt wirklich, ich meine, er war eigentlich schon immer ein grundsolider Basketballspieler. Auch letztes Jahr bei den Warriors, muss man sagen, hat er auch echt gute Momente gehabt. Aber über einen längeren Zeitraum wie jetzt hat er selten beweisen können, dass er konstant, vor allem auch vom Perimeter einfach auch so trifft. Und er ist über 40% von drei, von der Corner noch besser. Da ist er, glaube ich, nach Jrue Holiday, den wir vorhin schon angesprochen haben, der zweitbeste der Liga, was den Prozentsatz betrifft bei Corner Threes. Und macht's halt schon auch gut, dass, weil das ist, wir haben es gerade bei den Pelicans angesprochen, ist ja ein ähnliches Problem bei den Knicks, dass da ab und an auch ein bisschen zu wenig gestretched werden kann, weil halt eben auch nicht so viele Threads. Jetzt nach der Break ist es ein bisschen anders mit Bogdanovic und mit Alec Burks, da sind ja wenigstens jetzt zwei dazugekommen, die das auch können. Aber vor allem davor und selbst mit den beiden ist es jetzt nicht so, dass die Spread-Weltmeister sind.
Nee, genau. Das stimmt schon. Einer der most lopsided Trades, würde ich behaupten, der letzten Jahre war Dante DiVincenzo weg von den Bucks für Serge Ibaka, beziehungsweise dem Spieler, der noch übrig war von Serge Ibaka. Ich meine, da ging halt auch bei den Bucks jetzt nicht mehr allzu viel, deswegen, ohne das tierlich sein zu wollen, aber es kam jetzt wahrscheinlich trotzdem so rüber, hat dann Dante DiVincenzo letztendlich in Sacramento gespielt. Ja, da war es halt jetzt nicht unbedingt das beste Sacramento-Team und jetzt ist es cool, dass er wieder so eine Rolle gespielt hat oder jetzt wieder kriegt. Bei den Villanova Knicks, kann man sagen.
Ja, genau, bei den Villanova Knicks, bei denen jeder an jedem Abend, wenn es gut läuft, 45 Minuten spielen muss.
Right. Ja, genau, damit, ey, komm, ich habe noch eine kurze Überleitung, weil ich habe auch zwei Jungs von den Knicks, die kann man zumindest kurz name droppen, inklusive auch Josh Hart, seinem Villanova Weggefährten, der halt in letzter Zeit auch seine crazy Statlines rausgehauen hat, wo, wenn du die Augen geschlossen hättest, dann hättest du auch da Jokic oder sowas vermuten können, mit irgendwie 19 Rebounds oder sowas, aber das ist ja für ihn tatsächlich sogar typisch. Macht zum Beispiel 8 Rebounds im Schnitt pro Spiel. Klar, muss jetzt auch ein bisschen mehr punkten mit den ganzen Abwesenheiten der Stars teilweise, aber er ist halt auch ein Rollenspieler, wie er im Buche steht und wie ihn Tipps natürlich auch sehr gerne hat. Und kurzer Name-Drop noch, also er Hartenstein.
Komm. Absolut, steht bei mir auch auf der Liste.
Ey, sehr geil. Übrigens. Genau. Wollte ich nämlich auch erwähnen. Als richtig guter Rim-Defender und jemand, der halt auch zur Philosophie der Knicks passt mit seinem guten Offensiv-Rebounding.
Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz den Stretch von vor dem All-Star-Break beleuchten, was da bitte bei DiVincenzo so abging. In aufeinanderfolgenden Spielen 28 Punkte, 33 Punkte, 20 Punkte, 26 Punkte, 32 Punkte, 36 Punkte, 15 Punkte, 23 Punkte. Das ist immer noch mit echt nicen Supporting-Stats, also 28, 6, 5, 33, 5, 4, 26, 6, 4, 32, 5, 5. Mhm. Also wirklich Stats, die so ein kompletter Spieler halt hat, eigentlich.
Ja.
Natürlich hat er auch.
Loss ist dann auch, ne? Weil halt kaum Spieler mehr übrig
waren. Ich wollte es gerade sagen. Aber ich kann immer die Loss und Wins von den gleichen Spielen durchgehen. Win, 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 loss, win, loss, loss, loss. Also ausgeglichen.
Ah, okay, ja. Du bist bei dem Stretch an Spielen.
Ja. Yeah.
Also du willst ihn wahrscheinlich jetzt nicht in so einer High-Scoring, High-Usage-Rolle haben und soll jetzt irgendwie 20 Würfe nehmen davon, 15 Dreier oder sowas. Das willst du jetzt in den Playoffs oder sowas wahrscheinlich eher weniger. Einfach weil das normalerweise nicht seine Rolle ist. Aber trotzdem ganz cool, dass er das jetzt auch über so einen Stretch bewiesen hat, dass er das teilweise zumindest kann.
Lustiger Side-Effekt dadurch, nicht nur durch diesen Stretch, sondern allgemein, weil ihm halt Thibs auch vertraut, ne, hat er eine Career-High-Usage-Rate diese Saison.
Ah, siehst du.
Über 30% mehr ist als seine alte. Also ist aber auch so ein Thibodeau-Ding, ne? Ich möchte nicht wissen, wie die Zahlen bei Josh Hart aussehen. Da kannst du die 30 wegstecken, wenn wir gerade noch schon von ihm gesprochen haben.
Tatsächlich.
Das ist schon wild. Aber ich mag irgendwie diese Knicks. Ich weiß auch nicht. Ich finde das Team irgendwie ganz geil. Mir macht es Spaß, denen zuzugucken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn die alle jetzt so langsam wieder fit werden, dass die in den Playoffs nicht ohne Chance sind.
Ja, siehst du mal. Ja, ich hatte ja auch vor ein paar Pods hatte ich gesagt, ey, mir gefällt eigentlich allen Teams außerhalb der Celtics die Knicks am besten, wenn sie denn mal irgendwann wieder fit sind, weil nachdem ich das gesagt habe, waren irgendwie die nächsten gefühlt 20 Spiele die Knicks nicht mehr vollzählig. Und das muss ja auch irgendwann demnächst nochmal passieren. Ich meine, sie sind jetzt immer noch auf Nummer 4, sind da am Fighten irgendwie mit den Orlando Magic, was Homecourt in der ersten.
Hört sich auch absurd genug an.
Ja, genau. Aber irgendwann demnächst kommen, glaube ich, nach und nach Leute wieder zurück. OG ist schon wieder zurück.
Ja, der ist aber zu gut für diese Kategorie, würde ich sagen.
Ja, genau, stimmt.
Seitdem nichts.
Auch theoretisch ein Kandidat gewesen, aber Ja, ich habe ihn jetzt auch nicht wirklich reingenommen. Aber du wirst bei meinem nächsten Kandidaten vielleicht auch dich wundern, dass ich ihn hier reingenommen habe. Er war zumindest, hatte er letzte Saison noch ein bisschen mehr All-Star-Buzz. Ich bin wieder im Westen unterwegs, bei einem absoluten Top-Team. Aaron Gordon, komm, lass ihn nicht.
Ja, rein. Vollkommen zu Recht. Aber
warum nicht, das oder? Geht noch.
Ich liebe den Typ, allerdings, Stretching ich weiß nicht, it. Ob er so unterm Radar, ja, ist egal, nehmen wir ihn, weil ich ihn einfach mag. Ich mag Aaron Gordon, komm,
ja, genau. AG. Vor allen Dingen in letzter Zeit nochmal, ne?
Er spielt
da stark. Ist er tatsächlich nicht so sehr vielleicht unterm Radar geflogen. Klar, im Vergleich jetzt zu Jamal Murray und vor allem Nikola Jokic im Denver-Team natürlich schon nochmal an Nummer 3 bis 4 der Rangliste sozusagen, wer am meisten gefeatured wird, da irgendwie auch medial. Aber ja, einfach auch, wenn ich an Rollenspieler denke und an elitäre Rollenspieler, dann denke ich direkt relativ schnell an AG. Zumal er ja auch eine perfekte Symbiose mittlerweile hat im Frontcourt mit Nikola Jokic.
Absolut.
Sowohl defensiv, weil er, wenn du jetzt überlegen könntest, okay, welcher Spieler wäre im Frontcourt neben Nikola Jokic am besten, dann wäre es jemand wie Aaron Gordon, der halt von der Weak Side gut verteidigen kann, der ihm auch Matchups abnehmen kann gegen Bigs, weil er körperlich stark ist. Und offensiv, brauchen wir nicht drüber zu reden, also ist auch mit das Most Unstoppable Play. Nikola Jokic hat den Ball am High Post oder sowas und dann kommt die Verteidigung spät irgendwie zu ihm rotiert von demjenigen, der Aaron Gordon verteidigt, der im Dunker-Spot rumlümmelt und dann noch ein Alley-Oop, weil er halt auch so ein vertikaler Finisher ist. Den kann er dann easy finishen tatsächlich. Und das ist haben wir perfekt. Auch in letzter Zeit immer wieder auch in der Crunch-Time gesehen. Deswegen perfekter Rollenspieler in meinem Buch.
Das ist die perfekte Symbiose, diese beiden. Muss man wirklich sagen. Ich glaube, wenn du guckst, was Aaron Gordon für ein Spieler in Orlando war, das ist ja komplett Tag und Nacht. Ne? Das ist und er war halt so, eine Zeit lang galt er ja mehr oder weniger als, zumindest hat man es versucht, ihn so als Franchise-Spieler zu positionieren, dass er halt quasi auch für seine Verhältnisse zu viel On-Ball machen musste, dass er halt Dinge auch gemacht hat, die nicht unbedingt seinen Stärken entsprechen. Und jetzt seit seinem Wechsel zu den Denver Nuggets hat er halt die perfekt für ihn Nische gefunden. Und das ist wirklich so krass. Ich finde, er hat auch einen enormen Anteil an dem Titel des letzten Jahres, den er sich an die Mütze schreiben kann. Er hat vielleicht nicht mehr die Stats, die er in Orlando hatte, aber es ist brutal wichtig, was er macht. Er ist so effizient wie kaum ein zweiter Spieler, ein anderer Spieler. Der ist weit über 55% aus dem Feld. Er macht richtige Entscheidungen. Und wie du schon gesagt hast, ist halt einfach perfekt. Er federt defensiv ein paar Schwächen von Jokic auf. Und offensiv passt es halt perfekt, weil er Offball so gut funktioniert und weil die beiden auch ein blindes Verständnis haben. Da hat es jetzt nicht nur mit Helpside-Defense zu tun, dass er frei ist, sondern selbst wenn andere verteidigt werden und Jokic irgendwelche Touchpässe macht, man hat immer das Gefühl, er weiß genau, wie und wo Aaron Gordon ist. Und Aaron Gordon hat man das Gefühl, er weiß auch immer genau, wo er hin muss, dass der Ball von Jokic kommt. Und das ist schon ganz geil, muss man sagen.
Dieses Play ist wirklich zusätzlich, schwer
aufhalten. Zusätzlich dazu finde ich, weil wir jetzt nur über die Jokic-Symbiose sprechen, finde ich auch sein Zusammenspiel mit Jamal Murray ziemlich geil, das auch eine underrated Pick-and-Roll-Threat ist, die beiden, finde ich.
Ja. Oh, kriegen sie definitiv auch gut hin. Während du versuchst, dein Mikro noch aufzubauen. Vor dem Super-GAU. Sonst hätte ich noch ein bisschen auf Zeit spielen müssen.
Alles gut.
Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, sind wir uns einig, Aaron Gordon. Gerade in Hinsicht natürlich auch auf die Playoffs, weil wir da auch mit den Nuggets natürlich lange rechnen.
Ja, gut.
Da kann man sagen, okay, der wird halt auch vielleicht einen Tick länger relevant sein als vielleicht jetzt auch jemand wie Trey Murphy oder sowas mit den Pelicans, ohne dem jetzt und den zu nahe treten zu wollen. Da bist du wieder dran, oder?
Zwei habe ich noch, einen würde ich nehmen noch davon.
Easy, hau raus.
Ich überlege gerade nur, wen ich mir reinballer. Aber ich mach's. Weil das Team so gut funktioniert auch. Die sind seit gestern wieder Erste oder seit heute Nacht wieder Erste im Osten, Westen. Das heißt, ich schnapp mir einen von den Oklahoma City Thunder. Und da wird Lou Dort.
Ah, okay. Finde ich cool. Weil ich hatte auch von den Thunder hin und her überlegt. Ich meine, es spricht ja für sie, dass sie so weit oben in der Conference sind und das unerwarteterweise. Und dann wusste ich auch nicht genau, wen ich nehmen sollte. Aber Lou Dort finde ich hier einen guten Pick. Super.
Und das gar nicht nur, weil du hast es angesprochen, ne? Er ist eigentlich halt ein 3-and-D-Spieler oder bei ihm vielleicht, wie du es bei Herb Jones gesagt hattest, glaube ich, ein D-and-3-Spieler. Das ist bei ihm auch so. Nur ist das 3 im Endeffekt diese Saison so präsent geworden im Verhältnis zu den letzten Saisons, weil da war, also man muss ja ehrlich sagen, die letzten Jahre hat man ihm das halt oft nachgesagt, dass ihm die 3 fehlt, um ein guter 3-and-D-Spieler zu werden. Das hat sich diese Saison komplett geändert, finde ich. wenn du guckst, alle Spieler, die in die Liste reinkommen, ja, das heißt, mindestens 250 genommene Dreier, Stand jetzt, hat er die 11 höchste Trefferquote mit 41%.
Ja, das ist stabil.
Über 40, weiß er selber, das ist Elite-Shooting. Und ja, dass aus ihm so ein Elite-Shooter wird innerhalb von anderthalb Jahren, ist schon geil. Na klar, hat es auch andere, es hat schon auch Gründe.
Also, sind ja auch ein paar dass Spieler, ein bisschen mehr freigelassen wird teilweise
richtig,
auch,
ne,
als andere
richtig.
Spieler, weil wenn du jetzt schaust, okay, möchte ich jetzt einen Jagius Alexander verteidigen, möchte ich irgendwie versuchen, Chats Sachen einzugrenzen.
Und J-Dub, ne?
Noch mit J-Dub, genau, dann lasse ich halt im Zweifelsfall, klar, Josh geht die einerseits frei, aber vielleicht auch mal ein Dort und guck dann halt mal, wie seine Tagesform so ist. Aber
ja, mit dem Unterschied,
ist bisher man halt gut bestraft.
Josh Giddey freilassen könnte oder kann, zumindest ja, wenn es außerhalb einem gewissen Radius ist. Und das kannst du halt bei ihm nicht mehr. Und das ist schon auch ein Unterschied, vor allem halt auch für, wie du es gerade gesagt hast, für gegnerische Defenses, die ihn halt dann einfach da nicht außer Acht lassen dürfen, wenn einer 41% von Dreier wirft. Das ist halt einfach so.
Nee, genau.
Und es ist, und zusätzlich hat er halt keine schlechtere Position defensiv. Also er ist schon wirklich, wie so blöd man es nennen mag, ich glaube, schon einer der härtestenMan-on-Man-on-Ball-Defender. Er ist schon krass, ne? Er ist wie so eine Klette. Der macht Sachen und das halt teilweise auch positionsübergreifend. Also der kann schon sehr viele Positionen sehr gut verteidigen. Mhm. Bis hin zu 4 vielleicht sogar. Also ich mag den Kerl und ich finde, auch wenn er den komischsten Vornamen überhaupt hat, deshalb finde ich es gut, dass ihn alle nur Lou nennen. Hier, wer hat das gesagt? Irgendein Kommentator hat das doch auch mal gemeint. Wenn er verteidigt, dann wäre es die Deutsche Chamber.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, ja, ansonsten kann man sich teilweise wahrscheinlich blamieren, wenn man jetzt irgendwie die Franco-Kanadier fragt, wie man es eigentlich auszusprechen hat. Beziehungsweise, wenn, dann muss man vorher zumindest recherchiert haben, wie es ausgesprochen wird.
Und deshalb heißt der Lou.
Ja, das finde ich gut. Nee, genau, ja. Es ist halt wirklich krass, weil ansonsten in seiner Karriere 30%, 34%, 33%, 33%. Und jetzt plötzlich ist halt schon ein gewisser Outlier mit 41% von daher, ne? Ob er das bestätigen kann, ist so ein bisschen die Frage. Aber, ey, diese Saison, jetzt schon über mehr als 60 Spiele, trifft er halt echt hochprozentig.
Ich find's lustig, ich habe gerade nachgeguckt. Also, ohne jetzt seinen Namen butchern zu wollen, ich mach's jetzt so, wie es Deutsche machen würde, Lou Gwens dort, ja? Mhm. Sein Vater heißt Lou Fuenz dort.
Oh, okay, close enough.
Sau lustig. Ja. Das ist doch erfunden. Die machen sich doch einen Spaß mit allen. Das ist doch alles nur eine Verschwörung. Nee, aber jetzt davon abgesehen, er ist jetzt nicht einer der Hauptakteure, warum die Thunder Erster sind im Westen, aber er spielt schon auch eine wichtige Rolle, die vielleicht sogar ein bisschen unterm Radar fließt, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ist auf jeden Fall die Hackordnung Shay, und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist MVP-Kandidat, dann Chet und J-Dub vielleicht auf einem Level, dann wahrscheinlich auch noch Giddey und dann erst er vielleicht, ne? Ja. Muss man schon sagen. Und das siehst du halt einfach, das ist schon ein echt gutes Team. Mhm.
Ja, definitiv. Junges, Top 7 oder sowas, ist echt brutal, muss man schon sagen. Hey, ich habe zum Beispiel auch noch einen reingepackt, weil ich mir nicht sicher war. Hab dann Isaiah Joe genommen. Komm. Das ist auch ein echt guter Shooter. Ist halt ein bisschen kleiner und jetzt deutlich schmächtiger als ein Lou Dort zum Beispiel. Aber es hat noch ein ausgemachterer Shooter, der halt noch mehr so einen Track Record hat zum Beispiel. Aber klar, Lou Dort ist jetzt mittlerweile auf beiden Seiten des Feldes halt wirklich sehr wichtig. Und Isaiah Joe ist halt vor allen Dingen der halt wirklich ein Sniper ist von draußen. Das jetzt schon über Jahre gezeigt hat.
Ja.
Den kann man hier noch theoretisch nehmen.
Ja, hey, klar, mach seinen Case.
Ja, genau.
Hat er sich verdient diese Saison.
Ja, ja, ich würde auch mit ihm auch in der Playoff-Rotation rechnen bei den OKC Thunder. Einfach um ihm noch Spacing zu geben. Und ab und zu bin ich überrascht. Er ist, glaube ich, als 6'2, 1,88 gelistet und ist trotzdem mit ein paar Dunks auch diese Saison schon dabei gewesen.
6'3 ist er gelistet.
Ja, das kann natürlich sein.
Aber egal.
Ja, teilweise so. Auf jeden Fall hat er auch ab und zu seine Slashing-Tendenzen mit dabei. Aber
ja, 6'3 habe ich ihn hier, 1,91.
Okay, ansonsten ist er halt schon für sein Shooting prima auf dem Feld. Aber ja, damals bei Philly hat er es schon ein bisschen angedeutet. Mhm. Aber jetzt halt wirklich noch mehr in seine Rolle am Aufgehen.
Weil vollkommen. Auch vielleicht aus ähnlichen Gründen wie vorhin angesprochen, dass halt Hauptaugenmerk in der Defense nicht auf ihm liegt. Mhm. Und das kommt ihm auch zugute. Aber auch er, diese Saison 41,3% seiner Dreier. Und das ist schon krass. Also, die Thunder sind schon echt Elite.
Ja, also, die sind ein Phänomen.
An beiden Seiten. Sachen, ne?
Man würde jetzt auch nicht denken, dass sie jetzt so die absoluten ausgemachten Shooter haben. Vielleicht jetzt von Joe, der das jetzt über Saisons schon gezeigt hat, abgesehen. Aber ansonsten, ja, 39% mit Abstand die beste Quote in der ganzen Liga. Das ist halt schon eine Hausnummer. Aber sie kriegen, glaube ich, auch gute Inside-Out-Pässe zustande, weil sie halt immer viel zum Korb ziehen und dann insgesamt die Defense gut in Bewegung bringen. Und dann sind es ja sozusagen die easiest Dreier, die du kriegen kannst, einfach aus der Zone hinausgepasst. Drive and Kick. Und dann hast du gute Looks. Und die treffen sie halt wirklich. Also ich sehe das schon als sustainable.
Da muss man schon auch sagen, dass da auch, dass man schon, auch wenn wir es schon gemacht haben, da fast nochmal großen Applaus oder halt an die Wichtigkeit von Chet Holmgren appellieren muss. Ne? Das ist schon auch echt krass, dass der halt da auch im Endeffekt an Defense mit reinzieht. Und das war halt was, das ihnen echt gefehlt hat, ne? In den Jahren zuvor noch. Was auch der Grund war, warum es halt dann nicht ganz gereicht hat, obwohl sie schon jung und talentiert waren. Jetzt sind sie halt jung und talentiert, plus eins, und dieses eins ist halt die fünf in dem Fall, und der, den musst du halt einfach verteidigen. Ja. Und auch richtig gut, weil er halt einfach ein verdammt guter Spieler ist. Also, die Thunder, auch wenn es dieses Jahr noch nichts wird, damit, da lege ich mich fest, können aber sowas von froh in die Zukunft gucken. Und ich glaube, dass die Zukunft absolut denen gehört. Plus halt, wir haben es ja schon immer wieder angesprochen, jeder gefühlt dritte Pick der letzten 6-7 Jahre. Und da wird einiges noch passieren. Also, Chapeau, Sam Presti.
Ja, definitiv. Und Mark Degner. Wir haben ihn auch schon outgeschautet im letzten Awards Watch. Aber ja, ansonsten hätte ich ihn jetzt zum Beispiel genannt. Die Minnesota Timberwolves sind halt jetzt ein bisschen aber abschmieren, klar, verständlicherweise.
Wenn dann Nas Reed, ne?
Ja, genau, ich hätte ihn zum Beispiel genannt. Ich habe tatsächlich bei ihm einfach ein paar Mal hier reingeworfen. Mike Conley, immer noch eine beruhigende
absolut
Hand.
Absolut solide, ne?
Genau, der noch seinen soliden Job macht und wo es irgendwie jetzt kein Zufall mehr sein kann, dass er über mehrere Stints bei mehreren Teams immer schon für guten Erfolg sorgt.
Ja.
Und dann halt Nas Reed, ja, habe ich auch Instant Offense, wenn er von der Bank kam. Jetzt muss er halt noch mehr machen, auch offensiv. Und kann sich da richtig zeigen in der Abwesenheit von Cat. Und ich traue ihm das auch maximal zu, weil er eigentlich von draußen treffen kann, aber auch seine krachenden Dunks teilweise hat. Also da geht vieles bei ihm. Und da habe ich noch Nikhil Alexander Walker, habe ich auch genannt. Er so ein fast schon Defensivspezialist mittlerweile, was man vielleicht am Anfang der Karriere nicht unbedingt gedacht hatte, aber zeigt halt echt guten Einsatz. Sowohl Flügelverteidiger als auch kleinere Verteidiger, beziehungsweise ja. Spieler verteidigt er gut und ganz gutes Shooting zumindest. Ne? Gut genuges Shooting, würde ich jetzt mal sagen. Also ist jetzt kein Elite-Shooter oder so, aber trifft den Dreier zum Beispiel auch noch ganz gut.
Ja, kann man schon sagen, dass er den ganz gut trifft.
Genau, passt mal an Name-Drops hier.
Ja, ein paar Name-Drops kann man immer machen. Ich finde auch, wenn wir über 500 bleiben, kannst du auch so jemand wie Brandon Pochinski noch nennen, der auch wirklich zwar das Team ist so ein bisschen subpar unterwegs, aber es ist trotzdem auch einfach ein Impact, den er hat. Oder wenn wir in Osten nochmal gucken wollen, vielleicht doch eine leichte deutsche Brille mit Mo Wagner und vielleicht primär und vielmehr noch Jalen Suggs, der auch brutal spielt.
Den habe ich auf jeden Fall drauf auf der Liste zum Beispiel. Den hätte ich auch noch erwähnt, ja. Mo Wagner halt primär offensiv, natürlich derjenige, der reinkommt und für Instant Offense sorgt. Und Jalen Suggs dann einer der besten Guard-Verteidiger. Ja. Ne?
Absolut.
Und sorgt wahrscheinlich auch zu großem Teil dafür, dass die Defense der Orlando Magic so elite ist. Klar, jetzt nicht einständig, dass er das komplett alleine macht, aber ist ein großer Teil davon, dass die gegnerischen Guards einfach so unter Druck gesetzt werden immer.
Ja, das ist doch fair gewesen.
Absolut. Ja, insgesamt kann man ja auch ist die Frage, wo man an die Grenze zieht, inklusive auch jetzt, was Philly zum Beispiel angeht. Die sehen zum Beispiel jetzt seit anderthalb, zwei Monaten ohne Embiid nicht mehr aus wie ein gutes Team. Deswegen habe ich sie da tendenziell ein bisschen rausgeschmissen. Aber
da gibt es auch nicht, wen würdest du da nehmen?
Ich hätte jetzt höchstens Melton oder sowas genannt. So, den hätte ich jetzt
Aber der hat auch rapide abgebaut nach einem heißen Start, muss man schon auch sagen. Also,
Er
ist jetzt nicht konstant genug, um in die Kategorie der anderen, die wir jetzt
mehr
beleuchtet haben, da irgendwie aufgenommen zu werden, finde ich.
Ich habe jetzt im Osten nur noch so als Leute, die man zumindest kurz erwähnen kann. Aaron Nesmith zum Beispiel, der bei den Pacers zumindest jetzt mittlerweile sich zu einem wertvollen Rollenspieler entwickelt hat. Zum Beispiel den Dreier extrem gut trifft. Ein bisschen, unerwarteterweise würde ich sagen. Und ansonsten halt ziemlich körperlich auch ist. Klar, die Pacers Defense ist jetzt halt nicht gerade elitär, beziehungsweise unterirdisch. Aber er ist noch der am meisten entgegensetzen kann, zumindest körperlich. Ja, aber wird jetzt bei ihm nicht zu lange bleiben. Aber ähnlich, the second coming of Jesus Christ, würde ich sagen, der letzte Spieler, nämlich Dean Wade, der im letzten Viertel beim Comeback-Sieg gegen die Celtics 5-3 reingehauen hat.
Das stimmt.
aber insgesamt halt nur 5 Punkte im Schnitt macht. Deswegen will ich ihn jetzt auch nicht zu lange erwähnen hier, aber
kurz. Einen Spieler darf man noch nennen, finde ich. Der ist bei mir jetzt sogar, der ist so unterm Radar geflogen, dass er mir jetzt sogar unterm Radar geflogen ist. Nee, Spaß, aber ist auch so eine Art Second Coming. Duncan Robinson.
Ja, auch ein gutes Ding.
Finde ich. Der ist ja auch wieder so unterwegs wie damals, als er sich den Vertrag gesichert hat, den er jetzt wieder verdient hätte.
Das ist die Frage, ob er jetzt wieder in einem Contract Deal ist.
Ja, das wäre so typisch, aber ist, glaube ich, noch nicht. Aber, nee, aber der spielt auch eine echt gute Saison.
Ja, das stimmt. Ja, er haut ab und zu wirklich shifty Moves raus, beziehungsweise unerwartet.
Ja, auch
viel weil er sonst ja wirklich auch ein dimensionaler Shooter war, ne?
Absolut. Er war einfach almost no dribbles, spot-up, pull-up, shooter, nichts anderes.
Ja, davon hat er sich schon emanzipiert.
Jetzt ist er auch on-ball teilweise ganz fancy unterwegs, wie du gesagt hast. Schon lustig, wie sich's manchmal ändert. Und auch Drives, die man sonst für ihn noch nicht gesehen hatte. Klar, er wird jetzt nie ein Highflyer werden, aber für seine Verhältnisse ist das schon ansehnlich, diese Saison.
Ja, finde ich auch. Ich überlege, ob im Westen noch jemand zu nennen ist. Ja, das ist ein relativ klassischer Microwave-Scorer von der Bank, aber ist zumindest noch ein Top-4-Team, was dabei ist, nämlich von den Clippers, Norman Powell. Gerade in letzter Zeit, wenn ich so in solche Spiele reingeschaut habe, dann war er gefühlt immer so der viertbeste Clipper.
Ja, offensiv der ist nicht konstant genug für mich. Der hat, also,
dieses Mal ist er sogar wild am Treffen. 44% von der Dreierlinie zum Beispiel, ne? Aber du hast schon recht. Er ist insgesamt, ja, würde man ihn jetzt vielleicht nicht als den absolut konstantesten Spieler bezeichnen.
Ja. Ja, ja gut, aber gut, dann schön, dass wir ihn noch genannt haben.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben heute auch noch Spiele mitgebracht, oder?
Yes, haben wir.
Bin ich absolut dafür. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich mitgebracht, also ich habe es mitgebracht. Das weiß ich, aber ich hoffe du auch, dass du das gleiche Schema hast wie ich. Ich habe Wer bin ich? Das heißt, du müsstest Gästes Deadline vorbereitet haben.
Ganz genau so ist es.
Da bin ich mal froh. Dann bin ich mal gespannt, was du mir für eine Statistik jetzt gleich darbieten wirst.
Okay, damit starten wir. Können wir gerne machen. Dann gib mir eine Statistik. Ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber habe es noch auf dem Schirm. Aus dem Jahr 2018 müsste es gewesen sein. Und zwar 41 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists. Bei 16 von 28 aus dem Feld.
41 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists.
Könnten jetzt halt viele sein.
Ich sag mal so. Das muss ja was bedeuten. Da muss ja was dahinter sein. Also es muss ja. Ich gehe mal
davon. Wir haben einen großen Bezug zu dem Spieler.
Wir haben einen großen Bezug zu dem Spieler.
Yes.
18 hast du gesagt.
Ich habe gesagt 41 Punkte.
Ah, 2018 aber.
Achso, ja.
Dann war es vielleicht der älteste Spieler, der 40 plus gemacht hat.
Nee, das war's nicht.
Na, schade.
Think Nationalität.
Ich habe an Dirk gedacht.
Close enough.
Dann ein anderer Deutscher. Da bleiben ja nicht so viele übrig, die 41 schon mal erzielt haben. Dann war es wahrscheinlich Dennis.
Das war Dennis Schröder.
So viele haben nicht, Deutsche haben noch nicht über 40 gemacht, ne?
Nö, genau. Ich habe dich jetzt mal minimal hingegangen.
Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war dann 2018 war noch ein Thunder, oder?
Da war ja sogar noch ein Atlanta Hawk. Bin ich jetzt auch.
Ach, krass. Sein. Ja, echt jetzt?
Sein letzter Stint muss da gewesen sein, genau. Gegen die Utah Jazz mit anderen Startern, zum Beispiel Taurean Prince, Mike Muscala, Damian Lee, Dwayne Dedman.
Dann weißt du auch schon, warum 41 Punkte auf dem Scoreboard standen am Schluss.
Ende März, er durfte sich ein bisschen austoben und aber hat natürlich auch hochprozentig getroffen. Und das in einem 5-Punkte-Sieg gegen die Jazz.
Ja, immerhin, wer gewinnt, hat recht, sag ich mal. Also nicht
41 Punkte von Dennis.
Sagen viele, ne?
Yes.
Stark.
Finde ich auch.
Dann würde ich sagen, haben wir noch Wer bin ich?
Yes.
Also ich habe das, so viel zu Fairness. Es ist ein bisschen schwieriger vielleicht als sonst.
Okay.
Oder zumindest, nee, eigentlich nicht. Aber der Spieler, um den es ging, hatte letzten Samstag Geburtstag. Und ich hatte das mal vorbereitet. Und ich wusste nicht, ob es uns reicht oder nicht. Und wenn es gereicht hätte, hätte ich den letzten Samstag genommen. Aber ich war jetzt einfach, ich wollte ihn trotzdem nehmen. Auch wenn er heute keinen Geburtstag hat, sondern letzten Samstag Geburtstag hatte. Okay. Erster Tipp, ne? Ich habe 9 Jahre in der NBA gespielt und zwar in beiden Jahrtausenden.
Okay.
Ich war ein Third Overall Pick, allerdings unter einem anderen Namen und konnte auch einmal den MIP gewinnen.
anderer Name als Pick damals als dann später?
Yes.
Okay, witzig. Da fallen mir nicht so viele ein. Aber Ron Artest, Man of World Peace?
Nee, noch nicht. Aber warum nicht? Let It Fly, ne?
Hab ich einfach mal fliegen lassen.
Ja,
ist hast auch noch einen für mich.
Also 9 Jahre, wäre ein bisschen wenig für Meta gewesen übrigens. Neun Jahre in der NBA nur, weil ich mehr oder weniger gebannt wurde für etwas, was in den letzten Jahren von der NBA als willkommen angesehen wurde.
Ah, okay. Dann ist es ein ziemlich cooler Name.
Yes.
Ziemlich einzigartiger Name.
Yes.
Mit zwei Lebensmitteln dabei. Orange Juice und Mayonnaise. OJ Mayo?
Nein.
Ah, okay, hätte ich gedacht. Aber es ist kein
Das war ja nicht letztes Jahrtausend.
Und vor allen Dingen hat er auch den gleichen Namen beibehalten.
Stimmt, aber okay. OJ Mayo war ja 2008, glaube ich, erst gedraftet worden.
Ja, stimmt, ein bisschen später.
Beide Jahrtausende ist nicht bei ihm. Aber egal, es geht ja noch weiter.
Yes.
Einen Tipp hast du ja noch.
Yes, hau raus.
Nee, zwei sogar.
Ah, könnte auch sein.
Manche nennen mich den Stephen Curry meiner Ära.
Stephen Curry meiner Ära. Oh, okay. Ist es Abdul Rauf?
Yes, da haben wir's. Mahmoud Abdul Rauf.
Ah, wie hieß er denn vorher? Den Namenswechsel hätte ich nicht machen können.
Das ist amerikanischer Name halt, ne? Ich hab's
auch das meinst du.
Auf dem Schirm. Der ist ja dann auch konvertiert.
Ja.
Zum Islam und hab halt dabei, das ist ja normal, dass man da, ich meine, Kareem Abdul-Jabbar ist vielleicht ein mehr berühmtes Beispiel.
Ja.
Aber bei ihm war es halt ebenfalls auch so, und zwar, ich kann es dir kurz sagen, er ist geboren als Chris Wayne Jackson.
Ah, Chris Jackson, relativ generischer Name.
Sehr generischer Name, da ist Mahmoud Abdul-Rauf, irgendwie klingt cooler.
Definitiv.
Aber der wurde ja damals von der Liga schon ganz schön geblueballed, nachdem er was jetzt als willkommen geheißen wird, wollte ich darauf andeuten, dass er ja damals schon protestiert hat, als die Nationalhymne gespielt wurde. Also zwar nicht kniend, wie es heute teilweise noch gemacht wird, sondern er hat sich hingesetzt, glaube ich, damals.
Okay.
Und wurde dann schnell aus der Liga gebannt und rausgeschmissen und ist so, das war weniger progressiv damals noch, nennen wir es mal so.
Ja, das ist krass. Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hatte ihn nur so als Streets never forget, won't ever forget the player mäßigen Spieler auf dem Schirm gehabt.
Tatsächlich.
Aber dass er rausgekickt wurde, gar nicht.
Der ist auch quasi mitten in seiner Prime rausgekickt worden, sozusagen.
Stimmt, ja.
98 tatsächlich
war seine letzte ganze Saison quasi noch, oder selbst die war nicht ganz.
Nee, die war auch schon nur so phasenweise. Im Endeffekt haben sie, das hat, glaube ich, 96 angefangen. Und ab dann war er so ein bisschen das rote Tuch der NBA. Und wie gesagt, MIP gewesen, extrem guter Shooter gewesen, cooler Spieler, hat echt Spaß gemacht. Also gerade wenn man jetzt so Highlight-Tapes anguckt. Alles habe ich jetzt auch nicht gesehen von ihm.
Klar.
Ich habe noch ein Grizzlies-Jersey, dieses nice türkise Vancouver Grizzlies-Jersey mit ihm drauf. Finde ich auch richtig cool.
Mit den Bären
und,
drauf, ne?
Genau. Und dass er halt mitten in der Prime gegangen ist, hat man auch gesehen. Der hat dann, glaube ich, in Italien noch ordentlich rasiert mit fast 20 Punkten pro Spiel. Also er musste gehen sozusagen. Ne?
Und, okay, krass. Ja. Aber das wäre heutzutage nicht mehr passiert.
Nee, heutzutage wäre er quasi Vorbild. Ist halt wirklich so. Er ist halt für das eingestanden, was er geglaubt hat und hat das komplett friedlich gemacht und eigentlich nicht mal respektlos.
Ja.
Aber du weißt ja, wie es da manchmal ist. Ne? Er hat halt einfach im Endeffekt sich geweigert zu stehen. Und dann hat er die Rechnung bekommen.
Ja.
Blöd gelaufen für ihn. Aber er hat sich davon nicht
beirren lassen. Dementsprechend kürzer gewesen, aber trotzdem. Genau.
Er hat halt nicht aufgehört damit und das muss man ihm hoch anrechnen.
Ja. Gut. Ja, die Highlights habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ja.
Das sah tatsächlich so ein bisschen wie so ein Vorreiter ein Stück weit für Steph aus.
Da gibt es auch ein Video von ihm an seinem, ich sage jetzt mal, 50. Geburtstag oder sowas, oder mit 45, irgend sowas, wie er auch in der Gym war und einfach immer noch 95 von 103ern oder so reingeballert hat.
Naja, das ist krass. Ich glaube, er hatte er nicht auch so eine Krankheit, wo er teilweise sozusagen ziemlich aus der Haut gefahren ist und dann teilweise auch so einen Tick hatte, dass er halt in einem bestimmten Winkel irgendwie treffen musste zum Beispiel, sonst konnte er gar nicht aus der Halle raus. Und das
ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Unter anderem dann auch hat dafür gesorgt, dass er so gut wurde. Kann man
krass, nee, das wusste ich gar nicht mehr, aber das könnte schon noch sein, ja?
Hört sich ja, müsste ich noch mal checken und dann verifizieren und dann noch mal im Nachhinein raushauen. Aber, ja, spannender Spieler auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch einen coolen Spieler, auch wenn er vielleicht jetzt nicht ganz so die Karriere hatte, wie die meisten, die wir hier sonst mehr oder weniger behandeln in diesem Segment. Du bist ja trotzdem drauf gekommen, von daher zählt's ja.
Yes, ich weiß nicht, ob du noch einen zusätzlichen hattest. Wahrscheinlich hat es dann mit der Suspendierung zu tun, oder?
Ja, genau.
Verstehe.
Da ging es cool um das Sitzen.
Ja, nice, sind wir drauf gekommen.
Ja, stark. Gut.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, zeigt gerne Liebe auf Spotify, auf Apple Podcasts mit den Sternen, die ihr fliegen lassen könnt. Ich sage immer wieder gerne, es hilft uns tatsächlich aber auch. Und ansonsten, ja, wir schreiten langsam aber sicher in Richtung Postseason. Dementsprechend hoffen wir dann wieder auf ereignisreiche Wochen, beziehungsweise die nächste Woche.
Ja, und melden uns wieder, oder? Bald wirst du nicht mehr drum rumkommen, um Lakers oder Warriors zu sprechen.
Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, der Westen ist natürlich auch viel spannender, was das Play-in Race angeht, deswegen. Wir hatten ja letztens den Schnappschuss, als sozusagen die ganzen Top von den Medien gefeatureten Teams alle dort vertreten waren. Und die ganzen,
ich glaube, es stand jetzt wieder so.
Ja, und dann die ganzen jüngeren / unerfahreneren Teams halt dann in den Top 6, wenn dann vertreten waren.
Es ist gerade
genau die Suns auf 7.
Suns, Dallas, Lakers, Warriors, 7 bis 10.
Ja, die kommen irgendwie nicht ganz von der Stelle, ne? Wenn du halt irgendwie einen längeren Sample-Size nimmst, dann sind sie eigentlich ganz gut dabei, aber sonst alle Teams, die du genannt hast, 7 bis 10, halt auch entweder 5-5 in den letzten 10 oder 6-4 im Fall der Lakers, die ein bisschen besser unterwegs sind. Aber so wirst du halt jetzt nicht mega aufholen und vielleicht noch irgendwie außerhalb des Play-ins, also höher als das Play-in kommen.
Nö, es ist so. Ich meine, Stand jetzt hätten wir quasi Luca gegen Booker, LeBron gegen Steph und dann halt, da bieten sie, das ist natürlich schon echt geil. Also die Play-ins werden, egal, und selbst wenn Sacramento dann statt einer von denen da reinrutscht, werden die trotzdem krass, weil die Lakers und die Warriors sind für mich fast schon set, dass die in die Play-ins kommen, weil die müssten zu viel gut Boden gut machen, auch im Verhältnis zu allen anderen, um da rauszukommen.
Ja.
Dallas und Phoenix, da kann ich noch sehen, dass mit einem Run, dass die rauskommen und dass halt dann entweder die Pelicans oder die Kings drin sind. Aber dass Lakers und Warriors Play-ins spielen, ist schon für mich relativ sicher.
Eigentlich schon, ne?
Ja. Jetzt haben wir es doch noch geschafft, 1,5 Minuten über sie zu sprechen. Jetzt machen wir wirklich Schluss, nicht, dass sie dann noch, nicht, dass es noch weitergeht.
Dass wir uns verzetteln.
Nee, machen wir bald.
Next time also. Oder übernächstes. Easy. Ciao. Macht's gut. Ciao.